Es ist schön, hier zu sein, bei euch zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Mein Name ist Waldemar Ehrlich. Ich komme aus Coesfeld. Also ich kenne Hans-Jürgen und seine Frau schon sehr, sehr gut. Sie kommen ja schon länger zu uns. Von euch weiß ich eigentlich auch schon vieles, weil Hans-Jürgen immer sagt, wir sollen für die Gemeinde hier beten und erzählt so ab und zu manche Dinge. Und es ist schön auf jeden Fall zu wissen, hier ist eine Gemeinde, hier treffen sich Christen, hier sind Menschen, die Jesus lieben. Und ich bin gerne Christ, weil ich Jesus auch lieb habe. Zu meiner Person ganz, ganz kurz, ich bin 37 Jahre alt, ich bin seit circa 10 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder, zwei Mädchen. Ja, und ich darf in Coesfeld auch mit dem Wort dienen und ja, manche andere Aufgaben auch tun. Heute bin ich mit dem Wort bei euch und es ist interessant, dass es ziemlich gut passt. Wir bleiben in den Psalmen heute und der Psalm 23. Ich kam irgendwann drauf, weil ich meinen Kindern gesagt habe, lasst uns Psalm 23 lernen. Und dann habe ich so bestimmte Bilder gemalt und dann haben die das gelernt und das fiel ziemlich einfach. Und dann dachte ich, komm, wir machen eine Predigt draus. Psalm 23, 1 bis 6, möchte mit uns das vorlesen. Und ja, schlagt die Bibeln auf, schaut. Ja, das wäre super.
Das geht irgendwie
alles klar, okay. Dann, na ja, das geht. Also, Psalm 23, 1 bis 6. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wasser, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn Leben lang. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Worte überhaupt aus der Bibel. Fast jeder kennt es. Ist man Christ, ist man nicht Christ? Irgendwie kennt man Psalm 23. Es ist so einer der bekanntesten Worte, die wirklich Trost gespendet haben, Hilfe gespendet haben, sehr vielen. Und ich finde persönlich, dass es nicht nur so ein nettes Wörtchen oder Gedichtchen ist, sondern dass es voller Kraft und Weisheit ist. Und ich bin mir sicher, weil ich dafür gebetet habe, dass Gott dir heute damit etwas sagen möchte. Lass dein Herz offen dafür, lass Gott zu dir sprechen, dich ermutigen, dich irgendwo vorantreiben, dich heben, vielleicht dich irgendwo ermahnen. Das wird Gott mit dir alles machen können. Psalm 23. Was mir direkt so auffällt, wenn ich diesen Psalm lese oder anfange zu lesen, es steht, der Herr ist mein Hirte. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Herr ist nicht der Hirte von der ganzen Welt. Er ist der Hirte vom Einzelnen. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich das so lese, muss ich sagen, solange du zu Gott nicht gehörst, bist du ein verlorenes Schäfchen. Das sagt uns das Wort so. Solange du ihn nicht gefunden hast, solange du ihn in dein Herz nicht eingeladen hast, bist du ein verlorenes Schaf. Und in Jesaja 53, 6 heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Hier ist die Rede von der gesamten Menschheit, dass die alle umhertreiben, dass sie noch nicht Gottes Schafe sind. Sie sind so Schafe, die rumtreiben. Und Gott hat nicht zufällig dieses Bild gewählt von einem Schaf, denn die Schafe haben es sehr, sehr schwer als Tiere. Also die haben es echt nicht einfach, besonders wenn die verloren gehen. Die meisten Tiere, die besitzen ja so ein bestimmtes, verblüffendes, ja, oder verblüffende Fähigkeit, immer wieder zurückzukehren. Also ich weiß nicht, wenn es so um Hunde, Katzen geht, man kann die aussetzen, kilometerweit, paar Tage später denkt man, ha, da sind die wieder. Nicht so mit dem Schaf. Also Schafe, die sind ganz anders. Also ich habe mal eine Sendung gesehen von Brieftauben und das war echt erstaunlich. Ich wusste nicht, ob das funktioniert, aber die Jungs haben so eine Brieftaube genommen, haben das in so eine schwarze Schachtel gepackt und sind einfach weggefahren, 50 Kilometer in irgendeine Richtung. Dann haben die das Kästchen aufgemacht Die Taube ist hochgeflogen, dauerte nicht mehr lange und sie flog in eine Richtung. Und die war irgendwann zu Hause. Sie hat es noch nie gesehen, wo sie war. Die Fläche war total unbekannt, aber sie wusste, da muss ich hin. Gott hat sie so gemacht. Aber nicht das Schaf. Das Schaf ist ganz anders. Es kann sich hoffnungslos verirren, auch in der Nähe. Es findet nicht mehr zurück. Und die Bibel sagt, die Menschheit, oder wir sehen anhand des Ganzen, die Menschheit, trotz ihrer ganzen Fortschritte, doch trotz der ganzen Wissenschaft, ist geistlich ziemlich verloren. Wir sind auf dem Mond gelandet, wir haben verschiedene erdenkliche Annehmlichkeiten geschaffen für uns, wir sind sehr, sehr vorangekommen, aber das, was wir nicht füllen können in unserem Herzen, das ist irgendeine Einsamkeit, die da ist, die wir mit Wissenschaft, Philosophie, Kunst, Literatur, wir kriegen das nicht zu. Es ist etwas da. Auch Beziehungen zwischen uns Menschen bleiben leer. Wir brauchen einen Hirten, sagt uns die Bibel. Wir müssen einfach gefunden werden. Und wenn wir uns Lukas 15 anschauen, Verse 4 bis 7, dann steht dort: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren war, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht den verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wenn ein Sünder zu Gott zurückkehrt, hat in seinem Herzen irgendeine Veränderung stattgefunden. So ein Richtungswechsel, zurück zu Gott, zurück nach Hause. Dann herrscht große Freude im Himmel. Da ist eine Riesenfeier, richtig Party, würde man heute sagen. Weil Gott sich freut. Endlich ist sein verlorenes Schäfchen, sein Kind ist zurück. Und ich habe mich gefragt, was tut denn dieser Hirte jetzt in meinem Leben? Also er hat mich gefunden, aber was macht er jetzt als mein Hirte? Hat er mich einfach eingesammelt und hat gesagt, so bleib da, ich suche jetzt andere und du, naja, du hast es ja jetzt gut, alles gut, ich kehre irgendwann zurück. Was macht er? Und ich möchte uns heute 5 Dinge so vorstellen, die in diesem Psalm da sind, und ich hoffe sehr und ich bete dafür, dass die euch helfen, als Christ, als ein Kind Gottes, irgendwie in eurem Leben. Also das erste ist, er als Hirte ernährt uns. Ich zeige uns erstmal alle und dann erkläre ich das. Er als Hirte, er führt uns. Er als Hirte, er schützt uns. Er als Hirte, er macht uns gesund. Und er hält uns dazu an, unsere Wolle abzugeben. Das hört sich komisch an, ne? Dieses 5. Wolle abgeben, ich sage ganz ehrlich, Schafe wurden erschaffen, um zu geben. Ganz einfach. Es ist ein Tier, was erschaffen wurde, um richtig nur zu geben. Und dieses Prozess wiederholt sich sein ganzes Jahr oder sein ganzes Leben. Ein Schaf, das nicht gibt, ist ein unglückliches Schaf. Das ist wirklich so. Das zeige ich euch gleich. In Ländern, wo es sehr viel Schafzucht betrieben wird, werden manche Tiere, die verloren gehen, Einsiedlerschafe genannt. Ein Schaf, das seine Wolle gibt, bekommt im Gegenzug Zufriedenheit und Freude. Also, im Jahr 2004 wurde ein einsames Schaf gefunden, was weggelaufen war. Dieses Schaf war 6 Jahre lang unterwegs. Irgendwo irrte es rum. Und man gab ihm den Spitznamen Schreck. Schreck kennt jeder, den Trickfilm, ne? So sah es aus. Es hat gewachsen, es wächst und wächst und wächst. Es hört nicht auf. Ein Schaf so darf nicht so aussehen. Es leidet wirklich. Es leidet ganz echt. Das ist Schreck, genau. Als es schließlich gefunden wurde, waren das 30 Kilo Wolle, die man geschert hat. Schafe wurden von Gott gemacht, um zu geben. Es kann sogar lebensbedrohlich für ein Schaf sein, wenn man das nicht tut. Wenn es zum Beispiel umfällt oder stecken bleibt, steht es nicht auf. Kann es nicht. So einfach ist es mit einem Schaf. Es ist nicht wie eine Katze, die man schmeißt und sie dreht sich und landet auf den Pfoten. Der nicht. Der ist verloren. Oder irgendwelche Parasiten nisten sich ein. Er kann sich nicht irgendwie kratzen, er kommt nicht dran. Vorbei. Aber ein paar Jahre später kam es zum nächsten Fall. Man hat gesagt, so Schreck hält nicht mehr den Rekord, es gibt einen anderen. Man hat in Australien einen gefunden und man gab ihm den Namen Chris. Chris sieht so aus. So, das ist Chris. 45 Kilo Wolle. Also ich habe bei uns in der Gemeinde mal eine gefragt, die mir Socken ab und zu strickt. Ich habe gesagt, hör mal, wie viel würdest du Socken davon strecken? Dann hat sie gesagt, zu ungefähr 450 Paar Socken würde ich dir draus machen. 450 Paar Socken. Und weißt du, die Schafe waren sehr, sehr froh, als die Wolle ab war. Sie waren richtig glücklich, weil die sich ganz anders bewegt haben. Sie waren plötzlich aufgeblüht. Schafe sind wirklich glücklich, wenn die Wolle ab ist. Die sind dafür da, um zu geben. Und wenn Jesus mein Hirte ist und dein Hirte ist, wird er mit dir irgendwann verhandeln über das Geben. Das ist so. Er wird dich irgendwann fragen, was möchtest du geben? Wir wurden von Gott erschaffen, um von ihm zu nehmen und um zu geben. Egal wie alt du bist, egal wie lange du schon Christ bist, Gott wird dich fragen, was hast du zu geben? Und das fragt er nicht einfach so, er hat dir ja alles gegeben. Du hast alles. Du hast das Potenzial zu geben. Und damit meine ich nicht einfach Geld. Damit meine ich nicht einfach, nur Gebet. Das sind sehr wichtige Dinge. Und die müssen beim Christ da sein. Aber er wird dich öfters viele Dinge fragen. Was hast du zu geben in verschiedenen Situationen? Liebe Gott und deinen Nächsten hat sehr viel mit Geben zu tun. Meine Nächsten mit Worten zu lieben, das kann jeder. Aber wirklich sich zu fragen, was kann ich tun, damit es ihm besser geht? Du sitzt gerade mit einer Person, hinter dir, links, rechts. Frag dich, was kannst du ihm geben? Hier in der Gemeinde, in der Familie oder woanders. Was hast du zu geben? Lass uns mal die anderen Dinge anschauen. Vers 2 in diesem Psalm. Er lagert mich auf grünen Auen. Ich finde es interessant, dass alles, was heute Hans-Jürgen sagt, sehr, sehr gut dazu passt. Ich bin immer wieder erstaunt. Das ist das Zweite. Er nährt uns, er nährt mich. Und ich muss nicht durch diese grünen Auen hindurchrennen, schnell mir nehmen und zurück. Er lagert mich dort. Und das passiert erst bei den Schafen, wenn sie gefressen haben, wenn die voll sind. Wenn sie gefressen haben und vom stillen Wasser getrunken haben, legen sie sich hin und dann beginnt das Wiederkäuen. Kennt ihr das? Ja, ne? Das kennt man. Also Schafe würgen alles, was sie gefressen haben, hoch und runter und kauen es erneut, während sie so einfach auf der Weide liegen. Und sie legen sich erst dann hin, wenn sie satt sind. Und das ist echt ein perfektes Bild für das Wort meditieren. Meditieren heute versteht man ganz, ganz falsch. Meditieren hat damit zu tun, dass ich manche Dinge immer wieder im Kopf durchspiele und drüber nachdenke. Es hat nicht mit der Trance zu tun, irgendwie mit Yoga oder noch irgendwas. Nein, nein. Meditieren hat erstmal damit zu tun, dass ich mir Gedanken über etwas mache, immer wieder im Kopf das Ganze durchspiele und mir überlege, wie ist das die ganze Zeit. Das hebräische Wort meditieren hat wirklich damit zu tun, sich etwas vormurmeln. Das heißt, immer wieder zu sagen und im Kopf durchspielen. Es hat was mit Nachdenken zu tun. Und das ist einer der Elemente, die für uns als Christen sehr, sehr wichtig sind heutzutage. Der Hirte gibt uns keine Wahlmöglichkeit. Er lagert uns auf die Aue, grüne Aue, und sagt, und jetzt nimm dir Zeit und denk nach. Er will, dass wir einen Gang herunterschrauben. Und in der heutigen Welt wird das jemand dir wird man dir das selten sagen. Jetzt schaut mal einen Gang herunter. Nein, man wird dir sagen, jetzt gib mal Gas. Jetzt schalt mal noch die nächste Stufe, jetzt gib mal alles. Man möchte dich raus auspressen, richtig. Egal wo, auf der Arbeit oder woanders, man möchte alles von dir haben. Aber Gott sagt, lager dich. Komm zur Ruhe. Überleg ein bisschen. Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Und wenn wir uns Psalm 1 anschauen, Verse 1 bis 3, dann heißt es dort, glücklich der Mann, genauso die Frau, denke ich mir, den ich folgte dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust am Gesetz hat des Herrn und jetzt hört, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist dieses Lagern. Gott sagt, jetzt lager dich und denk mal nach über dein Leben, über das Wort, nimm dir Zeit. Wenn wir wie diese robuste, fruchtbare Baum sein möchten, Erfolg haben möchten, wie es hier steht, dann müssen wir uns Zeit nehmen für diese Meditation. Wir müssen uns Zeit nehmen, über unser Leben und über Gott nachzudenken. Man wird dir am Tag das ganz schön schwer machen. Egal, wann du dir Zeit für Gott nimmst, es wird immer was passieren. Jemand ruft dich an und sagt, hör mal, hast du Zeit? Plötzlich läuft irgendeine schöne Sendung. Irgendein Buch siehst du im Regal und denkst, ah, habe ich lange schon nicht gelesen. Ach, dein iPhone klingelt, da hat jemand wieder geschrieben und ach, die WhatsApp klingelt und meldet sich. Schalte alles aus. Und wenn dich jemand ruft und sagt, hast du Zeit, dann sag, ja, ich habe Zeit, aber für das Wort Gottes gerade. Ich will mir Zeit nehmen. Du bist mir wichtig, aber lass mich Zeit nehmen für das Wort. Keiner wird dir diese Zeit schenken, niemand. Man möchte dir das nehmen. Du musst es dir nehmen, du musst es dir nehmen. Plan dir das ein, egal wie alt du bist, egal wie viel vor du hast. Plan dir diese Zeit ein. Irgendwann morgens, 15 Minuten vielleicht, oder abends oder mittags, oder du bist unterwegs mit dem Zug oder sitzt am Bahnhof oder irgendwo an der Bushaltestelle, du hast Pause, hol es raus. In jedem Handy kann man eine App runterladen mit der Bibel. Ja, dann schau durch. Lies einfach. Und ich glaube, es ist besser, ich bin persönlich davon überzeugt, du vielleicht nicht, aber das ist meine Meinung, es ist besser, einen Monat lang über ein Wort nachzudenken, zu meditieren über ein Wort, als wieder, immer wieder, jeden Tag so in der Bibel zu blättern, da ein Vers, da zu lesen, da ein Vers und da ein Vers. Ich bin der Meinung, es bringt mir viel mehr. Und weißt du was? Mach mal bitte so einen Test. Nimm dir ein Wort und lese eine Woche lang nur diesen Text. Es wird erstaunlich sein. Du wirst jeden Tag was Neues finden. Und du wirst dich wundern, dass Gott durch das eine Wort dir jeden Tag was anderes sagt. Das wird wirklich so sein. Das verspreche ich dir. Denn Gott spricht zu dir. Gott ist ein Gott des Redens, des Tuns. Er wird immer zu dir reden. Und du wirst merken, es ist wunderbar, über ein und dasselbe Wort immer wieder nachzudenken. Nimm dir Zeit. Das zweite ist, oder das dritte ist, besser gesagt, nein, zurück, er erquickt meine Seele. Ein Schaf kann sich nicht selber reinigen. Andere Tiere wie Katzen, die lecken ihr Fell irgendwie sauber, reinigen sich auf irgendeine Art und Weise. Nicht die Schafe. In ihrer Wolle bleiben alles, also bleibt vieles hängen, besonders so im Hinterteil, da kommen die gar nicht dran. Besonders wenn die viel Wolle haben, keine Chance, die sind gar nicht so wendig. Also so weit kommen die nicht. Dort bleibt alles kleben, der ganze Schmutz, Fett von Pflanzen, von der Wolle, irgendwelche Parasiten, alles Mögliche. Und wenn das Schaf sich selber überlassen wird, habt ihr gesehen, hat es keine Chance. Es kann sich nicht selber reinigen. Da muss der Hirte dran, da muss jemand dran und es muss ihn wirklich reinigen. Auf uns übertragen, hier wird gesagt, meine Seele wird erquickt. Wisst ihr, in Ländern, wo Schafzug betrieben wird, da gibt es manche Gesetze. Und die besagen, dass Schafe zweimal im Jahr ein Bad nehmen müssen. Das ist so in einer speziellen Lauge oder es heißt Insektenziden und Fungiziden. Die müssen da reingetaucht werden, damit einfach alles wirklich innen drin ausstirbt. Und der Punkt ist der, wenn unsere Seele in Schwierigkeiten ist, wenn unsere Seele betrübt ist, dann müssen wir manche Dinge zulassen, dass Gott an uns tut. Er muss dran, er muss an uns arbeiten. Manche von uns brauchen Wiederherstellung. Manche von uns brauchen immer wieder dieses Bad der Reinigung. Vielleicht ist deine Seele müde. Vielleicht bist du betrübt, furchtsam. Dann habe ich heute ein Wort für dich. Schalte einen Gang runter und lass dich von Gott wieder erquicken. Lass dich von Gott wieder ansprechen. Lass dich wieder zu grünen Auen führen, da wo frisches Wasser ist, wo Genesung ist. Ich glaube, das brauchst du. Man könnte das so sehen, dass die grünen Auen das Wort Gottes sind, wo ich mich lager und wo ich Zeit verbringe, wo ich mich ernähre wie ein Schäfchen. Und das Wasser, das könnte für den Heiligen Geist stehen, der mich wieder reinigt, der in mein Leben kommt und wirklich etwas in meinem Leben anstellt, das mich wieder hochzieht, mich wieder auf die Beine stellt. Und wir wissen, dass zum Beispiel in 1. Johannes 1,9 gesagt wird, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er vergibt und reinigt uns. Wenn ich also meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir. Aber das ist nicht alles. Er vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist nicht dasselbe. Hier muss irgendein Unterschied geben. Er tut zwei Dinge. Wenn ich meine Sünden bekenne, vergibt er mir, aber ich glaube, viele Menschen halten nicht so lange aus oder sie halten nicht genug inne, um wieder gereinigt zu werden. Lass mich das erklären. Wenn ich mich irgendwo geschnitten habe und richtig tief, dann gehe ich zum Arzt und er näht mir das Ganze zu und er sagt so, das ist alles jetzt gut, aber du brauchst Zeit, bis das zusammenwächst. Du brauchst Zeit, bis es komplett einfach heilt. Ich bin mir sicher, dass Gott mir hundertprozentig vergibt, dass ich hundertprozentig rein bin, wenn er in mein Leben kommt. Ich muss nichts dafür tun, kein Werk. Es ist reine Gnade. Aber ich bin mir sicher, dass es manche Dinge in meinem Leben gibt, an denen muss Gott noch arbeiten. Manche Gewohnheiten, manche Dinge, die ich immer wieder gemacht habe, die ich nicht einfach so von einem Tag auf den anderen ablegen kann. Und ich glaube, dass manche nicht lange inne oder bei Gott bleiben oder Geduld haben, damit er wirklich das tut. Vielleicht fragt man ihn gar nicht. Aber vielleicht sollte man zu Gott kommen und sagen, Herr Jesus, es gibt so viele Dinge in meinem Leben. Ich bin so glücklich, dein Kind zu sein, aber es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die noch da sind, die will ich weghaben. Bitte reinige mich, bitte arbeite an mir. Und du siehst diese eine Gewohnheit, die ich habe, immer wieder fehlt dir. Und das stört mich. Bitte arbeite an ihr, die ist immer noch da. Die will ich nicht. Jetzt als Christ merke ich, ich will sie gar nicht. Sie ist mir schlecht, ich fühle mich schlecht dabei. Nimm sie weg. Das ist diese Reinigung, die Gott tut. Du bist ein Christ, du bist sein Kind, aber er arbeitet an dir. Wenn wir das nicht tun, sind wir wie ein Hamster, der immer wieder im Rad rennt. Das heißt, zu Gott kommen, sagen, bitte vergib, geh nach Hause und tun immer wieder das Gleiche. Und weißt du was, Gott wird das immer wieder vergeben. Er wird es tun, weil du sein Kind bist. Aber es wird entmutigend für dich immer wieder sein. Es geht um dich. Und sicher denkst du jetzt, aber warte mal, in Vers 1 steht hier noch, er leitet mich auf Pfad der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Aber davor steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, ist das so? Ich frag mal nach, dir mangelt es nichts? Ja, wenn wir ehrlich sind, deckt das nicht ganz mit unserer Erfahrung sich ab. Also irgendwie sieht das anders aus. Ich will viele Dinge haben. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf Pfad der Gerechtigkeit. Um zu bekommen, was wir brauchen, nicht was wir wollen, sondern was wir brauchen, müssen wir erstmal in seiner Führung bleiben, bei ihm bleiben, ihm folgen. Und wohin? Wohin will er mit uns? Er führt uns durch die grünen Auen zum stillen Wasser. Er führt uns da, wo wir Nahrung haben, wo wir zu trinken haben. Da, wo es still da ist, wo sein Wort ist, wo sein Geist ist. Und manche Menschen beten gerne und sagen, oh Gott, gib's mir oder leite mich, führe mich. Und dann sagen die, aber ich weiß nicht, wie soll er das machen? Also es ist eigentlich in vielen Dingen ganz einfach. Durch dein Wort, durch sein Wort leitet er dich. Wenn du nicht die Bibel aufmachst, wenn du nicht liest, was hier steht, dann kannst du lange fragen, leite mich. Es wird nicht immer passieren. Natürlich leitet er dich durch den Heiligen Geist auch. Aber zuerst möchte er dich auch durch sein Wort leiten. Das ist wie ein Plan. Wenn es brennt irgendwo hier im Haus, ich hoffe, es wird nie passieren, wirst du dich fragen, wo muss ich hin? Und es gibt meistens in solchen Häusern so ein Schildchen, wo der Notausgang ausgeschildert ist. Jetzt fragen sich alle, wo ist das? Ne? Habe ich schon gedacht. Das ist sehr wichtig, denn wenn ich als Gast hier bin vielleicht irgendwo und das nicht weiß und keiner von euch da ist, das wäre komisch, wenn ich da bin und keiner von euch da ist, dann würde ich wahrscheinlich verloren gehen. Aber dieses eine Blättchen, ich könnt aus dem Raum schreien und sagen, hilft mir. Da könnte mir einer aus der Wohnung auch nicht sagen, biege rechts ab, links, die Treppe runter, dann nach links und nach rechts und dann bist du außen. Er hat doch keine Ahnung. Ich brauche diesen Plan. Das ist unser Plan. Die Bibel ist dein Plan. Da sagt Gott dir, wo es lang geht. Und wenn du dem zuhörst, wirst du wissen, wo du ankommst. Wisst ihr, bei mir auf der Arbeit ist das so, ich bin den ganzen Tag mit Kunden. Ich spreche oft mit Kunden. Und einmal war eine Person da, so ein junger Mann, und wir sprechen miteinander und ich denke die ganze Zeit, da ist was. Da ist etwas und ich verstehe nicht was, die ganze Zeit. Und wir sprechen, dann haben wir uns nochmal getroffen, er war nochmal bei mir, wir mussten eine Sache ausdiskutieren und ich bin die ganze Zeit dabei und denke, was hat er, was ist an ihm so dran, irgendwas ist da. Und nach einer Zeit haben wir es erfahren, wir sind beide Christen gewesen. Er ist aus der Gemeinde aus Münster und ich habe ihm gesagt, Daniel, wie kommt das, dass ich irgendwas gespürt habe? Und er sagt ganz einfach, der Heilige Geist in uns redet doch die ganze Zeit. Und das war ganz einfach. Es war etwas da und wir konnten beide, und wir wussten auch nicht, wie wir das machen, weil wir sind geschäftlich zusammen gerade. Aber irgendwie sagte Gott uns was. Gott spricht durch sein Wort und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Er schweigt nicht. Er ist da. Jesus sagt, dass der Heilige Geist kommen wird. Und er wird uns in die Wahrheit leiten. Und das tut er wirklich. Er führt dich zum Wort Gottes und erklärt dir auch das Wort, was da steht. Und er ist allgegenwärtig. Er ist heute bei dir hier. Er ist heute in Coesfeld bei uns und er spricht. Die Frage ist nur, bist du bereit, seine Hilfe anzunehmen? Bist du bereit, dass er dich leitet? Oder möchtest du sagen, Herr Jesus, leite mich. Und wenn er kommt, sagst du, ich habe schon selber eine Ahnung, danke. Du sollst mich reich segnen, aber wohin es geht, suche ich mir selber aus. Aber wohin ich gehe, da soll es schön sein, egal wohin. Und für die Schönheit bist du zuständig. Ja, das funktioniert so nicht. Er führt uns wohin? Er führt uns da, wo wir gesegnet werden von ihm. Er führt uns in seine Nähe, immer wieder. Und dann lesen wir, auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Mein Lieber, er wird dich führen, er führt dich auf den Pfad der Gerechtigkeit und offensichtlich ist das so, dass sie durch den Tal des Todesschatten ab und zu durchgehen. Das ist die Wahrheit. Dieser Tal des Todesschatten, das steht für einen Ort, für, ja, wo wir uns möglicherweise fürchten werden. Einen Ort, wo uns der Tod so nah ist, dass er Schatten auf uns wirklich wirft. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Und vielleicht betrifft das oder trifft das deine Familie, deine Ehe, deine Beziehung, deine Arbeit, deine Gesundheit. Und dieser Ort kann vieles repräsentieren. Es ist auf jeden Fall ein Ort der Prüfung und der Bedrängnis. Und jetzt fragst du dich, würde mein Gott mich dahin führen? Gott wird uns in seinen perfekten Willen für unser Leben hineinführen, so ist der Plan. Aber er wird dich auch aus dem Ort rausführen. Und es ist nicht so, dass er am Anfang steht und sagt, geh da durch und dann sagt er, ich werde auf den anderen Ende auf dich warten. Nein, nein. Er führt dich und wie steht hier? Er geht mit dir. Manchmal muss er dich auf den Schultern tragen, weil du das Schäfchen bist, was nicht kann, dann trägt er dich, aber du gehst dahin durch. Gott lässt die Situation nicht außer Acht, aber er sagt, tu es, mach es, geh dahin und überwinde es. Wisst ihr noch, damals hat er gesagt, geht in dieses Land und erobert das. Und dann gingen diese Botschafter dahin und sie sagten, aber dort sind Riesen. Und Gott sagte, ich weiß. Trete ihnen entgegen, diesen Riesen. Ich werde dir helfen. Ich möchte euch heute zwei Aspekte von diesem Todesschatten einmal nennen. Und vielleicht kann es dir helfen in deinem Leben. Zunächst einmal werden wir da durchwandern. Das ist das eine. Es ist nicht ein Ort, wo wir bleiben werden. Es ist nicht ein Ort, wo wir hin müssen und dort sein werden. Wir werden wandern, durchgehen. Wenn sich die Schwierigkeiten vor uns auftun, gehen wir hindurch und kommen auf der anderen Seite raus. Und das ist oft eine Sache, die du wissen musst, die dir hilft. Wenn es schwer ist zurzeit, dann darfst du dieses wissen, du gehst da nur durch. Es ist eine Zeit, die sein muss, aber die ist nur begrenzt. Und das Zweite ist, das ist ein Tal des Todes Schatten. Nicht ein Tal des Todes. Das ist ein Unterschied. Ein Schatten hat keine wirkliche Materie. Es hat dich noch nie Schatten einer Biene gestochen. Da hat dich eine Biene schon gestochen. Du hast dich noch nie am Schatten eines Messers geschnitten. Nein, das Messer hat dich geschnitten. Es hat dich noch nie ein Schatten eines Hundes gebissen. Wenn, dann tut es der Hund. Aber nicht dieses Schatten. Nein, die meisten Prozesse unseres Lebens, unserer Ängste, das sind nur Schatten. Das sind nur Dinge, die da sind, aber die haben nicht wirklich irgendwie eine materielle oder schreckliche Sache, vor der wir uns fürchten müssen. Ein großer Teil unserer Qualen sind einfach eine Vorstellung, irgendwelche Gedanken. Vielleicht sagst du, oh Mann, was passiert, wenn ich morgen Krebs habe? Was passiert, wenn ich morgen die Arbeit verliere? Was passiert, wenn morgen mein Ehepartner stirbt oder mich verlässt? Was passiert dann? Das sind ernsthafte Gedanken. Und die sind da. Die darf man nicht unterschätzen. Sie sind nun mal da. Aber das sind nur Schatten. Mehr ist das nicht. Das sind Schatten und Gedanken, deren wir erlauben, wirklich in unserem Sinn vorzudringen und Riesenfestungen zu bauen, Riesenhäuser, vor denen wir richtigen Angst haben. Schaut euch diesen Vers an. Ich weiß, der ist sehr, sehr schwierig, aber schau dir und lies das paar Mal zu Hause durch. Hier steht in 2. Korinther 10, 4-5, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Unter den Gehorsam Christi. Das Schlachtfeld befindet sich hier dazwischen, zwischen den Ohren, ja, da im Kopf. Da geht's richtig zur Sache. Und Mark Twain sagte einmal, die meisten Krisen meines Lebens sind nie eingetreten. Wir sind so oft deprimiert, voller Sorge, voller Furcht, voller irgendwelche Gedanken, denn uns der Teufel wirklich einpflanzt und möchte uns wirklich irgendwie beherrschen. Die Kinder Israels damals haben gesagt, da sind diese Riesen, wir gehen da nicht rein. Das ist richtig schrecklich dort. Sie haben schon gesagt, da ist es schön, da ist Milch und Honig, so wie Gott versprochen hat, aber wir gehen da nicht rein. Das ist unmöglich. Und Josua und Kaleb waren die einzigen zwei, die sagten, wir müssen da durch. Gott hat es versprochen. Und wisst ihr, diese 10 und diese 12, sie haben das Gleiche gesehen. Sie haben beide den Schatten gesehen, der diese Riesen geworfen haben. Aber beide haben die Chance gehabt, anders zu reagieren. Die einen haben sich dafür entschieden, dass im Kopf diese Festung gewachsen wird, größer als das Wort Gottes. Und diese zwei, die haben sich entschieden, dagegen zu halten. Die haben gesagt, nein, wir machen es nicht. Wir werden auf Gottes Wort vertrauen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in deinem Leben die oder die Entscheidung zu treffen. In jeder Situation. Egal, in was in deinem Kopf so wächst. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja? Der Hirtenstab wurde zum Schutz der Schafe eingesetzt. Das war so wie heutzutage so ein Gummiknüppel, kann man sagen. In der Bibel steht Stab für Autorität. Im Osten sozusagen war das Zepter der Könige Symbol der Autorität, aber die Herkunft war dieser Stab sozusagen des Hirten, das für Schutz und Autorität gab. Und Jesus sagte, ich habe die Macht. Ich habe die Macht über die ganze Kraft des Feindes euch gegeben und nichts soll euch schaden. Und Jakobus sagte, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird wie ein brüllender Löwe, er wird fliehen. Und das ist dieses Bild. Das Schäfchen steht da, es ist klein, es kann sich übrigens überhaupt gar nicht verteidigen, so ein Schaf. Es hat auch überhaupt keinen Schutzmechanismus, also es hat keine Krallen, wo es richtig wie ein Löwe zugehen kann, es hat keine riesen Zähne, Klauen, es kann gar nichts. Das Schaf ist echt so eins der Ärmsten von allen. Aber wenn der Löwe kommt, darf dieses Schäfchen Gottes dastehen und sagen, du tust mir nichts, ich habe keine Angst vor dir. Und nicht, weil das Schafchen so mächtig ist, weil der Hirte das dahinter steht und mit dem Knüppel dasteht und sagt, ja, du hörst lieber drauf, denn das ist mein Schäfchen. Und das ist das Gleiche in deinem Leben. Du bist das Schäfchen, der dem Teufel sagen kann, ich respektiere und ich weiß, wie mächtig du bist, aber nichts kannst du mir antun, denn hinter mir steht der große Hirte. Und dann sagt er, Stab, sie trösten mich. Dieser Stab war ungefähr 1,50 Meter, 1,80 Meter lang, sagt man ungefähr, und das war so am Ende gebogen. So ein wenig. Und das hatte verschiedene Sinnen gehabt. Also einerseits hat der Hirte ein bisschen die Schafe angestupselt und zweitens, wenn sie versuchten aus der Herde rauszugehen, mit dieser Biegung hat er die Schafe zurückgeholt. War ganz einfach. Auf den richtigen Weg geholt. Und das tut Gott mit seinem Stab, mit seinem Wort auch. Er schiebt dich zurück sehr oft. Wenn du das Wort liest, wirst du merken, dass in dem Wort gesagt wird, komm zurück, du darfst das nicht, hör auf, mach das lieber nicht. Also da ist wirklich ein Prozess da. Und das tut er. So arbeitet Gott mit dir. Und dann sagt er bereitet vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und du salbst mein Öl, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das tat man in biblischen Sinne oder Zeiten mit Freunden. Wir lesen in Lukas 7, 46. Na, habe ich da nicht da? Okay. Wir lesen dort, dass Jesus sagte, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese Frau hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Jesus war bei Simon, dem Pharisäer. Und der Punkt ist, wir sind einfach nicht nur dumme Schafe für Gott. Ja? Also Schäfchen sind ja wirklich nicht ganz im Kopf so klug. Aber für Gott sind wir keine dummen Schafe. Denn wenn er sagt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, dann ist hier ganz innige Beziehung da. Eine ganz wertvolle Beziehung. Hier ist ein Gedanke von einem Ehrengast. Da sind wir für Gott. Wir sind seine Freunde, wir sind seine Kinder, aber er behandelt uns wie Ehrengäste. Wir sind wichtig für ihn. Und diese Salben hat früher wirklich damit mit Segen zu tun gehabt. Das heißt, er segnet uns und unser Becher fließt über. Das heißt, wir haben Überfülle. Mit Gott haben wir Überfluss. Wir werden niemals als die Ärmsten aus dieser Welt rausgehen, wenn wir mit Gott sind, sondern als die Gesegneten. Als die, die alles in Gott hatten. Und dann lesen wir in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus meines Herrn Leben lang. Wenn wir dem Hirten folgen, folgen uns Güte und Gnade. Manche von uns fürchten und sagen, irgendwann holt mich meine Vergangenheit ein. Irgendwann habe ich alles wieder da. Aber weißt du, wenn du mit Gott gehst, dann wird dir Gnade und Güte folgen. Das wird da sein. Im Überfluss. Und Gott, er schickt uns oder er zieht uns und begleitet uns wohin? Zu sich nach Hause, in den Himmel. Jemand sagte, wir sind Stolpernde, die in den Himmel unterwegs sind. Ja, wir fallen ab und zu, aber Gott hebt uns wieder hoch und sagt, so, jetzt weiter geht's, wir gehen nach Hause. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück nach Hause. Ich habe einmal eine Geschichte gehört, wo ein Junge adoptiert wurde und der Junge hatte es gar nicht mal so einfach im Leben. Er hat viel Ablehnung erfahren, er wurde geschlagen und ihm sind sehr, sehr viele, viele schlimme Dinge passiert. Und so ein Ehepaar hat ihn adoptiert, haben ihn nach Hause gebracht und der Junge sah sich dieses Zuhause an und dachte, das ist wie ein Palast. Und es verging nicht lange, circa eine halbe Stunde und er fing bitterlich an zu weinen, der Kleine. Und der Papa kam zu ihm und sagte, was ist los? Und er sagte, kann ich noch ein bisschen hier bleiben? Noch ganz wenig, bevor wir zurückfahren. Und der Vater stand da und sagte, du wirst nirgendwo hinfahren. Du bleibst zu Hause. Das ist jetzt dein Zuhause und nirgendwo wirst du gehen. Und das ist das, wo wir uns befinden. Gott holt uns zu sich nach Hause und vielleicht sagst du, mein Leben ist so hart und das folgt alles, das alles, was drumherum, das tut mir weh und ich habe so das Gefühl, ich falle immer wieder, ich weiß nicht, ob ich es schaffe und Gott sagt dir, niemand wird dich aus meinen Armen entreißen, niemand. Du bist zu Hause und du bist unterwegs nach Hause. Du bist bei mir, du bist mein. Dann lesen wir in Johannes 10, 7 bis 11, dort steht, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe, alle, die vor mir gekommen sind, Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber als er sein Leben für die Schafe gegeben hat, hat er das auch als ein Schäfchen getan. Er wurde einer von uns. Das haben wir gerade sozusagen auch gehört und das haben wir auch gerade in Erinnerung nochmal gerufen. Er kam auf diese Welt und wurde ganz klein, er wurde dieses kleine Schäfchen, so wie wir. Er wollte uns gleich sein, nur ist er sündlos geblieben. Und wir haben das Privileg sozusagen zu diesem Lamm und gleichzeitig Hirten zu gehören. Es wird gesagt, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm, vor seinem Scherer stumm ist er. So tut er seinen Mund nicht auf. Wisst ihr, der Teufel will uns immer sagen, willst du nicht was vom Leben haben? Hol's dir. Ja, komm schon. Du musst doch was vom Leben nehmen. Und Gott sagt dir, was? Du willst nur was vom Leben haben? Ich gebe dir das Leben und nicht etwas vom Leben. Nimm alles. Aber nimm das Leben und nicht etwas. Nimm nicht diese Bruchstücke. Gott bietet dir das vollkommene Leben in Überfluss. Und nur bei ihm findest du es. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Ein Hirte in den Bergen, der lebte mit seiner Familie und er hatte eine Tochter. Und die Tochter ging irgendwann sozusagen in die Stadt. Das war unten. Das ist so meistens in der Schweiz oder Österreich. Man lebt auf dem Berg. Und wenn man studieren geht oder geht man den Berg runter in die Stadt. So hört sich das komisch an, aber so war das. Und sie ging in den College und wohnte jetzt in der Stadt und irgendwann hat sie ziemlich viele Schwierigkeiten erfahren. Sie brach die Beziehung zu den Eltern an, fing mit verschiedenen Dingen wie Drogen an und unmoralischem Leben an. Also sie hat wirklich alles genommen, was da war, was ihr angeboten wurde. So ging es immer wieder bergab mit ihr. Und sie wusste nicht, wo sie war, was sie getan hat und sie hat den Eltern auch nichts mehr gesagt. Und die Eltern waren ziemlich frustriert und eines Tages sagte der Vater, ich gehe in die Stadt und werde sie suchen. Und die Mutter fragte, ja, wie willst du finden? Das ist eine Riesenstadt. Und er sagte einfach, ja, Gott wird mir helfen. Und als kleines Mädchen war sie gerne mit dem Vater auf der Weide. Und wenn er die Schafe gerufen hat, hat er nicht gerufen, er hat so eine Pfeife gehabt. Die war ganz, ganz schrill. Und wenn er in der Stadt war, bevor er den Berg hochgefahren ist, so auf dem Weg nach oben, hat er in die Pfeife geblasen. Und das war so ein schrilles Ding. Und in den Bergen hört man sowas, dass die Tochter sogar oben das gehört hat und sagte, oh, Papi kommt. Und jetzt hat er diese Pfeife genommen und dachte, ich werde durch die Stadt gehen und die ganze Zeit pfeifen. Irgendwann passiert vielleicht irgendwas. Und er ging durch die Stadt, wochenlang war er da, irgendwo im Hotel und hat kaum geschlafen, sondern lief durch die Gassen und hat nur in die Pfeife reingeblasen. Und eines Tages ging er an so einer Gasse vorbei und es war ganz, ganz dunkel und da war eine Kneipe ganz am Ende. Und er ging da nicht rein, weil da ganz, ganz komische und schreckliche Figuren davor standen. Er hat nur in diese Pfeife reingeblasen. Und der Kopf hebte sich. Die Tochter saß drin. Sie lief raus, dem Papa entgegen und lief ihn in die Arme. Er schloss sie ein und sie sagte, Vater, kann ich zu dir kommen? Und sie ging nach Hause und die Geschichte hat ein ganz anderes Ende genommen. Sie war wieder zu Hause. Es ist so eine einfache Geschichte, aber es ist so wichtig für diesen Vater gewesen, die Tochter da rauszuholen. Das, genau das macht Gott. Er läuft die Gassen entlang, wo komische Figuren stehen, wo bösartige Dinge passieren und er sagt immer noch das Wort der Gnade und heute auch noch. Er sagt, komm zurück nach Hause. Und manche von euch haben vielleicht dieses schrille Pfeifen oder dieses Wort gehört. Sonst wärt ihr ja nicht hier. Gott hat euch irgendwie hin ja gerufen. Vielleicht vor längerer Zeit, vielleicht noch gar nicht. Aber vielleicht ist es Zeit, diesem Ruf entgegenzutreten und zu sagen, ich möchte zurück nach Hause. Nun musst du wissen, dass Gott wirklich dich als etwas Wertvolles bezeichnet. Er gibt dir sozusagen den Eingang zum Himmel. Und er weiß über dein Leben ganz genau. Jesus sagte, nicht mal ein Spatz fällt vom Himmel, dass der Vater es nicht weiß. Und dann wird in der Bibel gesagt, er kennt sogar jedes Haar von uns. Jedes Einzelne. So wichtig bist du ihm. Also wenn du denkst, ach, keinen interessiert doch, wie ich mich fühle. Nein, das ist nicht wahr. Gott ist das so wichtig, wer du bist. Gott ist das so wichtig, wie du dich fühlst. Du bist ein ewiges Wesen und du wurdest im Bild Gottes erschaffen. Du bist mehr als nur etwas, was man mit dem Auge wahrnimmt. Dein Körper mag so aussehen wie meiner. Ja, wir sind uns irgendwo ähnlich. Ich habe dunkle Haare, ich habe eine helle Haut, jemand hat eine andere Haut, dunkle. Aber das ist mein Zuhause. Und das ist dein Zuhause. Wir haben es ziemlich ähnlich, ziemlich gleich. Aber dieses Zuhause, das wird irgendwann älter. Und irgendwann verfällt es. Wird brüchig. Das ist nun mal so. Aber das Ewige in uns, der Geist, das wird irgendwo landen. Und ich wünsche dir so sehr, dass es bei Gott landet. Ich wünsche so sehr, dass du Ruhe in Gott findest. Dass deine Seele zurück nach Hause kommt. Gott liebt dich, deswegen hat er dich geschaffen. Deswegen hat er dich in seine Familie geholt. Und ich wünsche dir, dass du wirklich in Gott diese Ruhe findest, dass du diesen Psalm mal öfters liest und von diesem guten Hirten dich leiten lässt, dich erquicken lässt, zu dir sprechen lässt, ihn aussprechen lässt. Und ich wünsche dir sehr, dass du ihm vertraust, von ganzem Herzen. Gott möge euch als Gemeinde segnen, als Geschwister segnen und möge Gott dich in deinem Leben als wirklich so einzelne Person, als sein Kind auch segnen. Amen. Wie machen wir es? Gebetsgemeinschaft?
Hatten wir.
Wir machen